Thomas.
Servus, Thomas.
Und servus, liebe zuhörende Person, bei Mauer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung. Es passiert ja einfach so viel, es passiert so viel Furchtbares, gar nichts Schönes. Da sind wir beide da, um Sie trotzdem up to date zu halten und dann aber vielleicht nur noch für Sie die eine oder andere Sache fertig zu denken. Das war eben dein Part dann, Thomas, gell?
Aha, gut, wenn es war's, richte ich mehr drauf, ja.
Gut, du bist eingerichtet, mein Mikro ist aufgedreht, starten wir rein in die Themen.
Austria in a nutshell.
Einer, der die Welt für uns in der Woche auch ein bisschen erträglich gemacht hat mit seiner Einordnung, ist mein geschätzter Kollege Oliver Pink von der Presse, denn der hat einen Leitartikel geschrieben, der hat mir im Digitaltitel schon einmal wirklich, wirklich gut gefallen. Titel war da Bablers SPÖ, die größten Kritiker der Elche sind nun selber welche. Also man merkt auch, Oliver Pink nimmt am Chronikgeschehen teil, weil dieser Elch Emil, ja, der beschäftigt uns ein bisschen.
Ja, und wobei, das ist auch ein Zitat. Das ist, ich glaube, Robert Gernachner, F.W. Bernstein, also einer von den der sogenannten neuen Frankfurter Schule, Satirikergruppe aus Frankreich, die die Titanic gegründet hat, so gegen 1980. Und da gab es ein berühmtes Poster, wo ein paar Elche in Trenchcoats aufrecht stehen und drüber steht, die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Aber es spricht natürlich für das Ingenium des Oliver Pink, dass er das mit dem ubiquitären Elch Emil zu verknüpfen geschafft hat.
Ja, es ist aber auch schon eine Provokation von Oliver Pink, dass er da eigentlich zu Brecht gegangen ist, der es mit Kälber gemacht hat, das Zitat ursprünglich, soweit ich weiß.
Nein, das sind nur die allergrößten Kälberwillen schlechter selber. Das ist inhaltlich etwas was anderes. Das mit den Elchen ist ein freundlicher Nonsensreim, der ein bisschen auf Konvertitentum zielt und beim Brecht ist es eine Warnung vor dem Faschismus, womit wir eigentlich eh schon bei den Wochengeschehnissen wären. Aber machen wir mal noch Oliver Pink fertig.
Nein, wir machen nicht Oliver Pink fertig, wir loben vor
also wir wollen, allem, nein, wir wollen ihn nicht fertig machen, wir wollen auch das Kapitel Pink nicht abschließen, wir wollen diesen thematischen Beitrag zu einem moderierten Ende bringen.
Das
Bemerkenswerte war ja, dass er, also man muss vielleicht für alle...
Vielleicht sollte man den Leuten...
Die kein Presseabo haben, was, glaube ich, immer noch eine relative Mehrheit in Österreich ist, sagen, dass der Oliver Pink in dem Sinn kein Sozi ist. Ja.
Das ist jetzt einmal sehr punktgenau getroffen. Ich glaube, er hat Distanz zu allen Parteien, aber er hat dann im besagten Leitartikel geschrieben, den ich kurz zitieren möchte. Es gab durchaus Zweifel, ob Andreas Babler, aber auch Markus Matterbauer wirklich regierungsfähig sind. Sie haben diese Zweifel ausgeräumt. Sie sind es. Den Link zu dem ganzen Leitartikel stellt ihr Ihnen jetzt natürlich in die Shownotes rein. Ich fasse es aber dann doch ganz kurz prägnant für Sie zusammen, was Pinky, wie wir ihn seinerzeit genannt haben, als er noch bei der kleinen Zeitung gearbeitet hat, zu welchem Befund er gekommen ist. Es geht nämlich um Folgendes. Es ist die SPÖ, die jetzt auch dieses moderate Pensionserhöhungsmodell verteidigt. Das würdigt er. Umgekehrt würdigt er auch den Kompromiss, den er beim Kopftuchverbot sieht, aber umgekehrt eben auch Kompromisse, die die ÖVP eingegangen ist, zum Beispiel bei der Bankenabgabe oder bei der Mietpreisbremse. Und er kommt ein bisschen zu dem Schluss, ja, vielleicht sind ja nicht nur die Parteien regierungsfähig, sondern vielleicht könnte irgendwann auch dieses Land regierungsfähig werden. Also finde ich schön, dass so ein Mutmacherleitartikel auch mal kommt.
Ja, wobei ich könnte mir vorstellen, dass dahinter auch eine ganz leise oder eine ganz dünne Schicht Hinterfotzigkeit auch liegt, weil ich glaube, wenn du als Babler vom Pink gelobt wirst, das ist ein bisschen ein vergiftetes Geschenk. Also ich glaube, das ist ein bisschen wie, wenn bei der Hochzeit die Ex-Freundin vorbeischaut und sagt, na, was schon ein super Typ. Also irgendwie, es macht Unruhe in der Hochzeitsgesellschaft und ein bisschen was davon könnte, aber grundsätzlich ist in der Presse festzustellen gewesen, da herrscht großes Erstaunen darüber, dass trotz Matterbauer und Babler nicht Eigentum, also Wohnungen über 60 Quadratmeter kollektiviert wurden und dort Rotarmisten zwangseinquartiert, sondern dass eigentlich alles so weitergeht. Und ich glaube, große Erleichterung in der Presse und dann freuen wir uns einfach mit.
Ja, und man muss ja noch immer dazu sagen, in Wahrheit braucht es keinen Oliver Pink, um innerhalb der SPÖ die Stimmung noch einmal zu vergiften. Das kann Andreas Babler mit seinem Team durchaus alleine auch noch bewerkstelligen.
Ja, das waren ein paar, ja. Es ist ein
Kapazunder.
Ja. Wobei man von den chronischen Unruheherden jetzt zuletzt auch ein bisschen weniger gehört hat.
Ja, warte mal, da kommen wir noch später auf einen chronischen Unruheherd noch kurz zu sprechen. Zuvor aber mal noch kurz zur Bubblers Performance. Er war ja in der vergangenen Woche in New York, hat dort auch etwas Grundsolides gemacht, was, ich würde mal sagen, zu ureigensten sozialdemokratischen regierungspolitischen Aufgaben gehört, war ein Restitutionsakt, und zwar Notenblätter des Wiener Komponisten Walter Benedikt hat an dessen Familie zurückgegeben. Ist schöner, wichtiger Akt, ist aber natürlich was Zeremonielles, wo du sagen kannst, damit gewinnst du nicht wirklich was. Und weil Andreas Babler schon eben mal in den Vereinigten Staaten war, hat er dann das auch genutzt, um sich dort über den Wohnbau und die Wohnungspolitik zu informieren. Hat die eine oder andere US-Senatorin getroffen, hat dort sich intensiv ausgetauscht. Auch in New York hat er ein Foto gemacht, wo er an einer Laterne lehnt oder die Laterne an ihn, wie Christian Nusser das geschrieben hat. Also da muss ich jetzt schon sagen, das hat keiner braucht. Also den Vergleich der New Yorker Wohnbaupolitik mit jener in Wien irgendwo, da tue ich mir schwer, den Bogen zu spannen.
Ich glaube, da hat er möglicherweise einfach die Kommunikation vergackt, weil ich bin verschiedentlich und immer wieder aus verschiedenen Medien und teilweise auch großen US-Tageszeitungen, da auch, wenn man ein bisschen sucht im Internet, es gibt relativ viel Berichterstattung oder aufs Gesamte, den gesamten Medienausschuss, das sind in den USA natürlich wenig, aber es gibt dann über dieses Wiener Wohnwunder, wird das dann manchmal auch genannt, also da kommt dann immer Alt-Erler auch, dass man da leistbares Wohnen mit Swimmingpool am Dach und so, und grundsätzlich die Geschichte, dass eben durch den breiten Anteil von öffentlichem oder städtischem Eigentum am Wohnungsmarkt die Mietsituation eine doch deutlich andere ist als, sagen wir mal, München oder sowas. Mhm. Und das wird dann teilweise halt in den USA vor allem, wo das in einer Weise utopisch ist, beziehungsweise alle Social Housing Experimente entweder sich in Slums entwickelt haben oder von Haus aus als solche geplant waren, stößt das auf eine gewisse Aufmerksamkeit. Das heißt, der Babler hätte eigentlich sagen können, na schau, die Amerikaner wollen sie von mir erklären lassen, wie es geht. Aber das hat er verabsäumt. Stattdessen hat er halt ein klassisches, hey, auch ich im Big Apple-Foto gemacht und auf Social Media gepostet. Aber ich nehme an, er hat vielleicht eine Betreuergruppe, die auch gesagt hat, erst wenn es schon erinnert, wie der Kurz dem Papst gesagt hat, wo Gott wohnt. Ja, das waren Fotos. Und du hättest sagen können, nein, ich erkläre jetzt der Arme, wie man das mit dem Wohnen macht, weil wir wissen das. Und mit ein bisschen Glück hätte es die Kronenzeitung gebracht, aber nein, du bist nur an einer Laterne gelehnt. Also vielleicht gab es da im Nachgang einen runden Tisch mit Chips und alkoholfreien Getränken.
Einmal tief durchschnaufen vor dieser Nachricht.
Wir haben ja schon über die vergangenen Reisen von Andreas Babler gesprochen, jetzt reden wir über die künftigen Reisen von Andreas Babler, denn am kommenden Wochenende, da ist er in der Steiermark und in Kärnten zu Gast. In Kärnten wird ein neuer Landesparteivorsitzender der SPÖ gewählt, in der Steiermark wird einfach nur der Max Lercher bestätigt, Klammer auf, das war jetzt eine dieser auffälligen Personen, über die wir schon vorhin ganz kurz angeteasert haben, dass es die in der SPÖ gibt und dass die im Moment nicht so laut sind, aber warten wir mal einen Samstag ab, Max Lercher hat ein aufgedrehtes Mikrofon, Klammer zu. Zuvor aber, wie gesagt, Daniel Fellner, der wird, wenn nicht alles falsch läuft und ein Frühpensionist statt seiner Vorsitzender der Kärntner Landes-SPÖ wird, eben an diesem Samstag gewählt werden, wird der Peter Kaiser nachfolgen, wird demnächst auch Peter Kaiser als Landeshauptmann nachfolgen. Und dein erster Impuls, lieber Thomas, war ja, ein Fellner.
Ja, nein, aber es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass er nicht mit der Zeitung, man kann nicht Zeitung sagen, Mediendynastie verwandt oder verschwägert ist, was recht beruhigend ist und uns noch eine gewisse Atempause gibt, bis der oder die erste Dichand oder Fellner wirklich in leitender Regierungsposition irgendwo sitzen. Und ja, wie viele, ich vermute vielleicht sogar in Kärnten, habe ich den bisher noch nicht wahrgenommen. Also der scheint, also wenn man es positiv sagt, vielleicht so wie diese klassischen Mittelfeldspieler, die immer so ein bisschen an der Outlinie hängen, bis dann einmal im Beugring und Viere ziehen, aber sich nicht grundsätzlich in Szene setzen. Das wär jetzt sozusagen die Vorschusslorbeeren-Variante von mir.
Ja, kann man so sagen. Also in Kärnten hat man ihn natürlich zur Kenntnis genommen. Da ist er seit 2011 Landesgeschäftsführer der SPÖ gewesen. Seit 2018 ist er in Regierungsverantwortung als Landesrat. Wer sich zu dem Herrn vertiefen möchte, wir haben einen Zweit-Podcast bei der Kleinen Zeitung, oder wir haben eigentlich ganz, ganz viele Podcasts, aber den haben wir da wieder mal rausgeholt, und zwar die Plauderei unter Freunden. Da ist mein lieber Kollege Thomas Plauder, also ja, ich bekenne mich zu diesem billigen Wortspiel, dass wir das Plauderei genannt haben, mit Daniel Fellner zusammengesessen und hat noch seinen besten Freund und gleichzeitig Neffen dazu geholt, also ist eine Person der Freund und der Neffe.
Ja, ja.
Und die haben dann über gemeinsame HTL-Zeiten gesprochen.
Was, über das gemeinsame Neffe, gemeinsame HTL-Zeiten?
Ja, der Neffe ist gleich alt wie er. Muss ja
Familien, also wenn der Neffe und der angehende
und der Onkel gleich alt sind, ja. Ja.
Dann muss
es ist am Lorn.
Älteres Geschwister geben, das schon, egal. Das werde ich mir dann im Plauder-Podcast anhören.
Ja, ab und zu ist auch ein Schmäh drinnen. Ich meine, ich weiß nicht, ob du davon was stehlen würdest können. Die Faschingsgilde St. André im Lavantal wird dann vielleicht schon den einen oder anderen Schmäh wiedererkennen und sich vermuten, Moment, das haben wir ja gerade erst im Februar und im Jänner bei unseren Sitzungen gebracht und jetzt bringt es Daniel Fellner in diesen Podcast. Ja, ab und zu sei ich der Schmäh. Trotzdem, man muss wertschätzend sagen, er erzählt da zum Beispiel, dass er als Jugendlicher statt Schule zu schwänzen in einem Gasthaus Schule geschwänzt hat und dabei Dienst beim Roten Kreuz versehen hat. Also das ringt mir Wertschätzung für diese menschliche Qualität ab.
Und ja,
die muss man
also
gar nicht abbringen, die bringen mich sehr, sehr leicht auf.
Ich habe auch Schule geschwänzt, aber nicht beim Roten Kreuz. Das muss ich jetzt ganz offen einräumen.
Ja, siehst du. Und kommt am Samstag der Babler zu dir?
Nein, das ist der Unterschied, ja. Also ich bin trotz meiner Schwänzzeitgestaltung nach wie vor leider ein sehr unterdurchschnittlicher Karambol-Billard-Spieler geblieben.
Ja, dazu haben wir uns jetzt nicht unterhalten, wie er da sportlich auf der Ebene unterwegs war. Aber es wird natürlich spannend, weil damit fällt ja auch Peter Kaiser als, wird jetzt, ja doch, er hat graue Haare, er ist im gesetzlichen Pensionsalter demnächst, also man kann schon sagen, er fehlt als graue Eminenz in der österreichischen Sozialdemokratie aus. Da wird sich jetzt dann schon eine andere Dynamik auch in den Sitzungen einfach mal entwickeln. Lehrer haben wir bereits angesprochen, Fellner sagt zwar inhaltlich das Gleiche, dass er, wenn die FPÖ innerhalb des Verfassungsbogens ist und ordentliche Angebote hat, dann können wir auch mit ihnen koalieren. Aber es wird natürlich eine komplett andere Dynamik einnehmen. Also da bin ich schon gespannt, was diese Wahl auch dann in den nächsten Jahren für die innere Dynamik der SPÖ bedeuten wird. Nicht, weil sie von ihm ausgehen wird, sondern weil andere Leute mehr Raum wieder bekommen werden. Also da, ich glaube, diese Rubrik mit den Roten hat dieses Drama denn nie ein Ende. Die können wir bald wieder einspielen.
Ja, nein, ich bin wirklich kein SPÖ-Insider, aber es würde mich zum Beispiel gar nicht überraschen, wenn Doris Bures jetzt gerade sehr viele Telefonate des Inhalts führt, dass man den Kaiser nicht als Bundespräsidenten aufstellen soll, weil er ungeeignet ist.
Ja, und ich glaube aber sogar Peter Kaiser selbst macht diese Telefonate. Also ich habe vor ein paar Wochen mal bei einem Termin mit ihm gesprochen und er bleibt bei seiner Zukunftsplanung. Er will Reisereferent des Pensionistenverbandes, des Sozialdemokratischen Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Klagenfurt werden. Das wäre sein großes Anliegen, da Reisen zu planen, Reiseleitung zu machen.
Es ist schön, wenn Menschen auch im reifen Alter noch große Träume, Visionen und Utopien haben.
Damit nicht nur Peter Kaiser sich auf etwas freuen kann, sondern auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zwei Aviso-Geschichten. Zum einen gibt es am 23. Oktober ein neues Asterix-Heftel, und zwar Asterix in Lusitanien, das ist das heutige Portugal. Also ich persönlich freue mich wirklich, wirklich drauf, weil ich halt seit ich angefangen habe zu lesen, jedes Asterix-Heftel gelesen habe. Und wenn Sie schon auf diesem 23. Oktober drauf sind, muss man sagen, am Abend, wenn Sie also schon den Asterix in der Früh kaufen, dann in der Arbeit lesen und sich dann noch ein bisschen hingelegt haben und am Abend wieder fit sind, dann kommen sie doch, sofern sie irgendwo in Kärnten oder zumindest in der Nähe von Klagenfurt unterwegs sind, in die Kammerlichtspiele. Der Herr Maurer und ich sind dort live mit einem Gast, werden einiges Unterhaltsames darbringen. Ja, die Tickets kann man sich auch in den Shownotes schon checken, genauso wie viele andere Artikel, zum Beispiel auch ein Video über Daniel Fellner, den Podcast von Daniel Fellner, aber eben auch die Tickets für die Kammerlichtspiele. Und um auf den Asterix nochmal zurückzukommen, lieber Thomas, du hast mal in einem
unserer ersten Episoden... Ich wollte gerade sagen, auch bitte während in den Kammerlichtspielen nicht unter der Bank Asterix lesen. Da könnte zu Ermahnungen kommen.
Ja, da gibt es immer nur so kleine Bistrotische. Ich glaube, da kriegst du gar kein ganzes A4-Asterix-Heftel unten rein. Also das wäre problematisch. Aber du hast ja mal in einer unserer ersten Episoden behauptet, oder die, ich würde sagen, das sehr schöne Bonbon gebracht, Herbert Kickl sei der begnadetste Spalter seit Tullius Destructivus.
Ja. Ich finde, sie schauen sich sogar ein bisschen ähnlich, aber... Der Hans im Dreitagesbad macht da vielleicht auch ein bisschen was, ja.
Nachdem in dieser Woche Christian Stocker bei uns bei der Kleinen Zeitung zu Gast war, Link zu dem sehr interessanten Video übrigens auch in den Shownotes, jetzt meine Frage an dich, an wen aus dem Asterix-Universum, aus dem Dorf der Unbeugsamen oder vielleicht auch aus dem Bereich der Römer, erinnert dich eigentlich Christian Stocker? Ist er so?
Na, das am ehesten an einen dieser in Würde feist gewordenen Senatoren, die man dann gelegentlich bei Besprechungen oder auch Orgien abgebildet sieht. Wobei, ich glaube, eine Orgie mit dem Stocker ist eine gemächliche Orgie, könnte ich mir vorstellen.
Einmal tief durchschnaufen vor dieser Nachricht.
So, jetzt wird es ein bisschen komplizierter und nicht zwingend so unterhaltsam wie in den letzten paar Minuten, aber auch dafür sind wir da. Zahlreiche Prominente aus Politik, allen voran aus der ÖVP, aber auch aus der Wirtschaft und aus der Kultur, haben am Montag eine Erklärung abgegeben und darin ihre Solidarität mit Israel erklärt. Erstunterzeichner waren unter anderem Ex-Bundeskanzler Karl Nehammer, der ehemalige Nationalratspräsident Wolfgang Sobota sowie eben auch der ehemalige Klubobmann bzw. auch Nationalratspräsident Andreas Kohl. Allesamt ÖVP-Politiker wird Ihnen jetzt aufgefallen sein und die wollen dann eben in einem zweiten Schritt auch noch gemeinsam mit Ariel Muzikant, dem Vizepräsident des Jüdischen Weltkongresses, einen Verein namens Solidarität Israel gründen. Grund für die ganze Angelegenheit, man will da ein bisschen dagegen protestieren, dass sich die schwarz-rot-pinke Bundesregierung einer Resolution der UNO-Vollversammlung angeschlossen hat, die eben eine Zwei-Staaten-Lösung für den Nahen Osten fordert. Man sagt, diese Resolution ist kontraproduktiv, sie unterstützt nur die Hamas. Gleichzeitig betont man dann eben schon auch umgekehrt, dass das, was Israel macht, nicht per Definition in Ordnung ist. Man bedauert jedes zivile Opfer in Gaza. Aber es ist einmal, ich finde, ein wichtiger Punkt auch in der ganzen Debatte, dass man es vielleicht mal wieder wegkriegt aus den Kommentarspalten des Internets rein auf eine Ebene, wo man probiert wieder bisschen mehr mit Sachargumentation, auch wenn sie sehr fein geführt werden muss, reinzugehen in das Thema Israel und wie kann vor allem eine Perspektive nach der Zerstörung der Hamas, man muss jetzt dazu sagen, den Gazastreifen hat man de facto eh schon zerstört, wie kann da eine Lösung für diese Gegend ausschauen? Vor allem aber nicht Gegend, sondern in erster Linie für die Menschen dort.
Naja, also ich glaube, beim Versuch, irgendein Thema wieder aus der kreischenden Social-Media-Blase herauszuholen, wird man eher scheitern. Der Zug ist, glaube ich, abgefahren. Was selbstverständlich sein sollte, ist, dass jetzt Solidarität mit Israel einfach heißt, dass Israel, das ja tatsächlich in seiner Existenz gefährdet ist, ist die Gründungspräambel der Hamas, dass das zerstört werden muss und alles, dass man sich in diesem Sinne auf jeden Fall mit Israel solidarisiert und das Existenzrecht Israels, das bin ich hundertprozentig dahinter. Aber dass derzeit die Kriegsführung in einer Weise geführt wird und auch relativ offen mit einem ideologischen Hintergrund geführt wird, es kommt ja von israelischen Regierungskräften, dass das gar nicht so eine schlechte Idee ist, die alle irgendwo abzusiedeln, wohin auch immer. Und das dann wieder auf Dauer zu okkupieren und zu israelischem Land zu machen. Das Problem ist, dass in der derzeitigen israelischen Regierung halt echte Faschisten drin sitzen. und dass man sich in diesem Sinne mit der israelischen Regierung nicht hundertprozentig solidarisch erklären kann, halte ich eigentlich auch für eine Selbstverständlichkeit. Also du hast permanent dass Siedlerübergriffe, jede Menge im Westjordanland, die zum Teil von der Armee gedeckt werden, das sind alles keine haltbaren Zustände. Vor einem Jahr hätte ich noch anders geklungen, weil ganz klar war, dass nach dem Hamas-Überfall irgendeine Reaktion unvermeidlich ist, dass das natürlich in gewisser Weise eine Falle ist, aus der du als Staat Israel kaum rauskommst, weil für die Hamas ist jeder tote Zivilist ein weiteres Propagandatool und Wertschätzung des menschlichen Lebens auch auf der eigenen Seite läuft gegen Null. Was sich daraus aber entwickelt hat mittlerweile, ist eigentlich, soweit ich es verfolgen kann und so schwierig es ist, auf die Quellen einzugehen in der Situation, ist nicht mehr zu rechtfertigen. Insofern weiß ich nicht, ob ich mich jetzt unbedingt zu diesem Zeitpunkt von einer grundsätzlichen Solidarität mit dem Land Israel abgesehen, ob ich mich jetzt gerade in eine Resolution zur quasi moralischen Unterstützung der Regierung mit Netanyahu, weil darauf läuft es dann letztlich raus, würde ich mich persönlich eher fernhalten.
Absolut nachvollziehbar. Vor allem, wenn man dann noch einmal die verbalen Spins mit einbedenkt, die aus der Regierung Netanyahu kommen, zum Beispiel Verteidigungsminister Israel Katz schrieb dieser Tage mal auf Telegram, die Soldaten kämpfen, Zitat, um die Voraussetzung für die Freilassung der Geiseln und der Niederlage der Hamas zu schaffen. Also ja, man hat immer noch die Geiseln drinnen und um die ging es ja ursprünglich, behaupte ich jetzt einmal, die am 7. Oktober eben entführt worden sind. Sind ja noch immer angeblich 20 Personen am Leben, die man lebendig befreien könnte. Aber natürlich ist das ein Framing, das ja, das durchschaubar ist und das niemandem jetzt einmal so wirklich das Leben erleichtert, beziehungsweise das Leben im Nahen Osten besser macht oder irgendwie näher an eine Friedenslösung kommt. Was wir in dem Zusammenhang.
Und sie haben halt mit der Trump-Regierung halt praktisch carte blanche. Dieses geistesgestörte AI-generierte Video, das der Trump auf seiner eigenen Plattform gepostet hat, wo Gaza neu aufgebaut wird und mit lauter Trump-Towers ein Mar-a-Lago am Mittelmeer werden soll, ein riesiges.
Es gab halt, da allerdings auch Bauchtänzerinnen mit Schnurrbart. Also.
Das ist richtig, die AI wogelt manchmal ein bisschen, aber ich glaube, die letzten Jahre sollten uns doch gelehrt haben, dass nichts, egal wie geistesgestört oder kindisch oder verrückt es wirkt, was aus der Administration Trump kommt, nicht auch Wirklichkeit werden könnte oder zumindest in irgendeiner Weise als Plan verfolgt werden. Ich glaube nicht vom Trump selbst, weil ich glaube, dass der nicht sehr lange kohärente Pläne mehr managen kann, geistig oder vielleicht nie konnte. Aber da sind genug Leute dahinter, die halt Interessen haben. Und die überschneiden sich hundertprozentig mit denen von Netanyahu, auch schon hundertmal gesagt. Beides Leute, die in der Regierung bleiben mussten, um nicht ins Gefängnis zu gehen. Also ich glaube, sowas verbindet.
Oh my goodness. Die moderative Überleitung ist jetzt eigentlich gar nicht notwendig, denn wir waren schon bei Trump und wir gehen jetzt da mal ganz tief in das rein, wo sich die USA derzeit befinden. Und falls wir schon lange nicht mehr die Wortfolge von der Spaltung der Gesellschaft gehört haben, da wäre sie jetzt wieder. Und zwar seit einigen Tagen ist es ja da das geflügelte Wort, das jeder heranzieht, wenn er über die USA zu schreiben hat, zu sprechen hat. Nach dem Mord des, sagen wir jetzt schon mal, ultrarechten Podcasters Charlie Kirk ist da ja einiges noch mehr aus der Bahn geraten, als es zuvor schon eben durch Angriffe, Morde, Brandanschläge auf linke bzw. demokratische Politikerinnen und Politiker gegeben hat, war. Und vielleicht sind jetzt auch vor wenigen Tagen die Worte gefallen, die man dann irgendwann heranziehen wird und sagen, das war jetzt endgültig der Wendepunkt, der Kipppunkt in der Debatte, ausgesprochen wurden sie noch nicht in Fox News, und zwar von Moderator Brian Kilmeade, der da eigentlich meines Erachtens nach für einen Skandal hätte sorgen können, live im TV. Seine Mitdiskutanten auf dieser Couch haben aber nicht wirklich reagiert. Also die Frau neben ihm
hat so leicht Worte, auch, Herr Brian, was du schon wieder sagst, das ist ja schon arg. So war, glaube ich, in etwa die Reaktion. Ja. Aber sagen wir mal, was er gesagt hat.
Ja, er sagte noch, nämlich involuntary lethal injection or something, just kill them. Also die unfreiwillige tödliche Induktion oder so etwas, tötet sie einfach. Gemeint hat er damit, wer sie sind, die mutmaßlich psychisch kranke Obdachlose, die eben obendrein noch straffällig gewesen sind, beziehungsweise geworden sind. Also da wurde wirklich, und das muss man sich vorstellen, ordentliche Debattenkultur bis zu einem gewissen Grad oder zumindest im Anschein nach erweckend Debattenkultur, da war niemand betrunken, da war keine aufgebrachte Stimmung.
Aber es war Fox News, das muss man auch sagen.
Ja, genau, aber da wurde einfach mal so drüber diskutiert, ob man die Obdachlosen umbringen könnte. Eh nur.
Ja, aber es lässt sich durchaus so lesen, dass er die Gruppe über die psychisch kranken Straffälligen tendenziell auch ausweiten würde. Ja. Und ja, das ist die alte Debatte, das sogenannte Overton-Fenster, dass man die Grenzen dessen, was man sagen darf an radikalen Dingen, ohne dass die gesammelte Gesellschaft im Raum fragt, ob man deppert worden ist, dass man diese Grenzen immer weiter rausschiebt. Das machen sehr geschickt die ganzen rechtspopulistischen Parteien, auch in Europa und eben natürlich in den USA seit Jahrzehnten. Ich meine, in einem Land, in dem es sowas wie, also den USA, in dem sowas wie wirkliche Linke, wenn es mehr als 1% sind, glaube ich, ist schon alles beieinander, in dem, wo die mächtigsten Medienkonglomerate das über und natürlich Social Media über Jahre, Jahrzehnte zu einer permanenten Bedrohung aufgebaut haben. Und das Aufbauen von permanenten Bedrohungen ist natürlich klassisches, wie organisiere ich einen faschistischen Staat? Ich brauche ständige innere und äußere Bedrohung, damit ich in die Position des Verteidigers kommen kann. Und das haben wir halt jetzt, das ist jahrzehntelang liebevoll vorbereitet worden. Und wie das halt bei einem Dammbruch ist, eine Zeit lang tropft es und dann gluckert es und irgendwann einmal knallt es. Und ich könnte sein, dass wir jetzt den Punkt erreicht haben, wo es geknallt hat insgesamt. Also da ist der Killmedia nur ein Aspekt des Ganzen. Es wird ja, also der Trump hat ja für den Kirk Halbmast flaggen lassen auf allen offiziellen Gebäuden, was glaube ich in der Form auch noch nie da war. Und ich weiß, Nazi-Vergleiche sind schnell bei der Hand und aus diesem Grund auch in der Regel nicht seriös, aber eben auch für autoritäre oder in Teilen ist die Magerbewegung sicher faschistisch. Der Märtyrer ist das Beste. Ja? Auch Horst Wessel war ein relativ unbedeutender SA-Funktionär. Und die Tatsache, dass ihn ein Kommunist erschossen hat, in dem Fall war es wirklich ein Kommunist, über wen, wer den Körper erschossen hat, kann man noch sprechen. Oder was der wollte oder wer der war. Und ab da war das eine überlebensgroße Figur, derer zu gedenken ist und so weiter. Er hat sogar interessanterweise, weil ja wir, glaube ich, im Weiteren ein bisschen reden werden, wie ursprünglich linke Memes in dieser ganzen Gräuper-Online-Community, dieser ultrarechten bis einfach nur neurotischen, entfremdet wurden. Da bin dann nochmal nachgeschlagen, das war interessanterweise etwas, was der Horst Wessel auch geschafft hat. Der war in Wedding, ganz linker Bezirk. Und das wusste ich auch nicht. Die Arbeiterbewegung oder vor allem die KPD, die hatten Schalmeinkapellen. Das war offenbar ganz eindeutig linke Geschichte, wo man dann mit so Schalmein, Querflöten, Trommeln paradiert ist. Und sozusagen in Aneignung dessen hat, und dafür ist er zu Lebzeiten noch vom Goebbels gelobt worden, der hat eine SA-Schalmeinkapelle aufgestellt, mit der er dann auch durch den roten Bezirk marschiert ist. Und wenn es Schwierigkeiten gegeben hat, haben halt die Schläger sich wichtig gemacht. Also ich glaube, es gibt eine gewisse Systematik, wenn man sich damit beschäftigt oder wenn man auch die sehr aufschlussreichen Propaganda-Überlegungen von Herrn Goebbels sich durchliest, dann wird manches von dem, was so total chaotisch, psychotisch und zufällig wirkt, derzeit ein bisschen durchsichtiger.
Das war jetzt eine sehr weit gefasste Analyse, wo ich mir fast ein bisschen peinlich damit vorkomme, wohin ich jetzt als nächstes möchte. Und zwar ist das die steirische Graz-Umlandgemeinde Liboch. Denn weil du, als du vorhin gemeint hast, es gab es ganz selten, dass jemand eine schwarze Fahne gehisst hat anlässlich von Charlie Kirk, beziehungsweise das Trauerkundgabe.
Also, alle öffentlichen Gebäude haben auf Halbmast planen müssen. Das magst du normalerweise, wenn ein Präsident stirbt oder sowas.
Ja, genau. Außer du bist Bürgermeister von Liboch, so wie Stefan Hellenreich. Der hat nämlich vor Marktgemeindeamt Liboch eine schwarze Fahne gehisst, und zwar als Zeichen für Demokratie und freie Meinungsäußerung. Und hat da eben auch gesagt, na, also da geht es ihm jetzt schon einmal um Charlie Kirk dann auch in einer ersten Reaktion. Oh, in der zweiten okay. Hat er dann natürlich gesagt, na, also so meinte er das natürlich nicht. Er hat es jetzt weitergefasst. Es geht ihm auch um an die Morde von Alexei Nawalny, US-Politikerin Melissa Hartmann, so ja, das anzuklagen und ein Grundrecht auf freie Meinungsäußerung zu setzen, da ging es ihm insgesamt darum, hat er dann einen zweiten Schritt erklärt. Aber zu Beginn hat einmal jeder gedacht, Moment einmal, Liboch,
aber ja, vielleicht wird jetzt Liboch Partnergemeinde, sondern weiß nicht, ob Mar-a-Lago eine Gemeinde ist. Glaube nicht. Aber ja, wenn er vorher nicht dazugekommen ist und erst beim Charlie Kirk ist ihm eingefallen, ja, man soll den Menschen ja immer die besten Absichten unterstellen. Aber wie gesagt, da geht es halt jetzt dahin. Du hast diesen Märtyrer im Internet. Also ich schaue auf X nicht mehr rein, weil das wirklich eine kochende Kloake ist. Aber man kriegt ein bisschen mit, dass es wird halt wirklich zur Jagd auf alle aufgerufen, die zum Beispiel, nur wie du vorige Woche erwähnt haben, dass der Herr Kirk kurz davor gesagt hat, naja, ein paar hundert Schusswaffentote muss man halt in Kauf nehmen für die Freiheit des Second Amendment. Dafür sind also in den USA dann doch auch Leute entlassen worden, und zwar nicht nur aus offiziellen Stellen, sondern auch privat. Also es läuft darauf hin, und diese fast Sehnsucht nach Bürgerkrieg, auf der rechten Seite stehen hochbewaffnete Milizen, auf der linken Seite stehen ein paar Leute mit Regenbogenflaggen. Also wie ein Bürgerkrieg ausgehen würde, kann man sich unschwer ausrechnen. Und auch der Herr Musk, der ja auch mittlerweile endgültig in den politischen Wahnsinn gekippt ist, hat sich ja zuschalten lassen zu einer, sagen wir mal, sehr rechtsaußen-Demo in London, die von diesem, Tommy Robinson, heißt nicht wirklich Tommy Robinson, ist eine Führungsfigur der englischen Ultrarechten, eigentlich ein mehrfach vorbestrafter Klein- und Großkrimineller, Drogen, Körperverletzung, Verhetzung, alles dabei. Und der Musk hat sich zuschalten lassen, das habe ich mir jetzt nochmal aufgeschrieben, also mit den Worten, also die Menschen müssen sich halt wehren, also ob sie jetzt Gewalt wählen oder nicht, die Gewalt wird zu ihnen kommen, und wenn sie müssen kämpfen, sie haben keine Chance mehr, du kämpfst oder du stirbst. Also was schwer anders als Aufruf zum offenen Bürgerkrieg zu verstehen ist, und das ist, wo man gerade steht.
Einmal tief durchschnaufen vor dieser Nachricht.
Donald Trump noch einmal, und zwar mit einer Sache, die mir jetzt berufsmäßig jetzt schon ein bisschen am Herzen liegt. Er kündigt nämlich eine Milliardenklage gegen die New York Times an. Die Klagsumme liegt bei 12,7 Milliarden Euro. Anlass ist die Parteinahme für Kamala Harris im vergangenen Präsidentschaftswahlkampf. Zitat von Trump aus seiner Truth Social Plattform: Die New York Times durfte viel zu lange ungehindert lügen, diffamieren und mich verleumden, und das hört jetzt, Großbuchstaben jetzt, also now, ganz groß, auf. Zugegebenermaßen, ich bin parteiisch, nicht, weil ich Fan von Kamala Harris bin, sondern einfach, weil es gegen meine Branche geht, auch weil ich Menschen wie Ezra Klein, der fantastischer New York Times Kolumnist und Buchautor ist, einfach in seiner Reflektiertheit sehr, sehr schätze. Und man muss es aber auch sagen, das ist jetzt schon eine neue Dimension an Slap-Klagen. Also Slaps erleben wir auch in Österreich schon. Wirtschaft, ja, man kann sie durchaus Wirtschaftskriminelle ab und zu einmal nennen oder zumindest am Weg dazu, offiziell Wirtschaftskriminelle genannt zu werden, haben das schon manches Mal probiert gegen Medien. Aber in der Dimension, 12,75 Milliarden Euro, in Dollar sind es dann 15 Milliarden, das bricht natürlich auch einem globalen Medienunternehmen wie der New York Times die Knie und das Knack gleichzeitig. Das ist eine wahre Bedrohung für Demokratie, auch wenn die Klage nicht zugelassen werden würde. Da setzt man das an, was man immer erreichen wollte, und zwar eine Schere im Kopf bei Redakteurinnen und Redakteuren.
Natürlich. Also unter normalen Umständen und auch ohne es ein expliziter Kenner des amerikanischen Rechtssystems zu sein, ist es eine Klage, wo die normale Reaktion wäre, ja sicher, dran weiter von Hase Eislutsch. Allerdings, wir haben einen komplett parteiischen Supreme Court. Bis dorthin wird das sicher ausgefochten werden. Trump, beziehungsweise ist es ja auch Steuergeld, wird das sehr lang finanzieren. Es wird zumindest die New York Times Geld kosten, diesen Prozess überhaupt zu führen. Man wird dann vielleicht in irgendeinen schmählichen Kompromiss eingehen, weil man es nicht fertig durchkämpfen möchte, so wie jetzt zuletzt die, CBS, der Merger, wo man dann lieber bezahlt hat als die Fusion mit einem, ich habe vergessen, was war es, Time Warner war, glaube ich, das zweite, absagen zu müssen, weil die sonst keine Genehmigung gekriegt hat. Also es ist natürlich, ich glaube, auch in den heutigen USA nicht realistisch, dass die New York Times zu 12 Milliarden Dollar verurteilt wird, weil sie schier über den Präsidenten geschrieben hat. Ich weiß gar nicht, hat die New York Times überhaupt eine Wahlempfehlung abgegeben? Die Washington Post hat ja auf Druck des Eigentümers Jeff Bezos erstmals in ihrer Geschichte keine Wahlempfehlung abgegeben. Ob die New York Times überhaupt eine O gegeben hat, kann ich mir jetzt nicht mehr erinnern.
Die haben grundsätzlich in der einen Kolumne, ja, die Wahlempfehlung Kamala Harris abgegeben, haben aber dann in den eigentlichen Berichten, auch in den Kommentierungen noch immer eine Ambivalenz durchscheinen lassen haben. Pro, Contra, also pro Trump, das ist dann natürlich etwas schwieriger, als in vergangenen Wahlkämpfen zu argumentieren, haben aber da auch wirklich Distanz in beide Richtungen gewahrt. Wozu man dazu sagen muss, für Menschen, die das US-amerikanische System vor Präsidentschaftswahlen nicht kennen, da ist es durchaus üblich, und zwar schon seit Jahrzehnten, dass Zeitungen sich klar positionieren für die eine oder die anderen Kandidaten, Kandidatin. So oft haben wir Frauen noch jetzt noch nicht für das höchste Amt in den USA kandidiert. Da war das jetzt nichts Außergewöhnliches. Da waren auch Zeitungen gern mal so etwas wie Swing States und haben eben die eine oder die andere Person bevorzugt.
Ja, vor allem, glaube ich, muss man wieder davon abgehen, im Falle Trump nach Ursache und Wirkung zu suchen. Also der klagt natürlich nicht, weil er tatsächlich unfair behandelt worden ist, weil ich lese die New York Times nicht regelmäßig, aber Leute, die das tun, haben gesagt, es ist schon tendenziell ein bisschen diese Einschüchterung insofern zu spüren gewesen, dass halt auf den Kommentarseiten deutlich mehr mager Standpunkte reinkommen. Klar, die Kommentare sind eine eigene Abteilung innerhalb der Zeitung. Also, dass man tendenziell da schon vorsichtiger geworden sei. Ich kann das jetzt nicht aus eigener Anschauung wirklich bestätigen, aber es ist ja auch wurscht. Es geht ja nur, also die New York Times ist in dem Fall natürlich auch fast pro toto. Das ist eine Botschaft an alle. Ja? Und da geht es ja gar nicht darum, dass über ihn falsch berichtet wurde, weil das wurde es nicht, sondern er will einfach keine unfreundliche Berichterstattung. Das ist wie jeder andere Diktator auch. Und ich glaube, er kränkt sich halt, dass der Kim Jong-un und der Putin das haben und er nicht.
Ja, ist einfach so. Falls Sie lesen wollen, worüber sich Kärntner und steirische Landeshauptleute kränken, checken Sie sich doch ein Abo der Kleinen Zeit und den Link dazu stelle ich Ihnen in die Shownotes. Ich finde, das war jetzt ein wunderbarer Übergang, lieber Thomas.
Ich wollte eigentlich aufspringen und applaudieren, aber mir ist der Atem weggeblieben und ich konnte sozusagen nicht sofort meine Hochachtung vor dieser Überleitung zum Ausdruck bringen.
Ja, wie gesagt, der Link in die Shownotes. Und falls Sie jetzt auf die Uhr schauen und denken, boah, die haben heute lang gebraucht. Ja, wir sind das Gegenteil von Shrinkflation. Bei uns gibt es immer die volle Ladung zum vollen Preis. Danke für die Aufmerksamkeit, sage ich. Magst du noch was sagen, lieber Thomas?
Na, schöner könnte ich es nicht mehr sagen. Also, und eine Überleitung zu noch was anderem fällt mir nicht ein. Und wir waren eh schon so lange. Jetzt habe ich doch was gesagt.